eigentlich geht es ja um die gesellschaftlichen Variablen, aber eben auch schon das Biotop, aus dem die Person kommt, also der Täter, der jetzt sozusagen erstmal als Einzeltäter dasteht, von dem man aber weiß, dass es sozusagen einen Internet-Hintergrund gibt. Und das unterscheidet so eine Person ja doch erheblich von dem, was wir sonst als Neonazi-Terroristen kennen, NSU, also Leute, die aus ihren Netzwerken agieren. Wie würdest du diesen Fakt einordnen, dass es sozusagen eine Art virtuelle Vernetzung gibt, anstatt einer, die aus der Neonazi-Szene-Gruppe lokal überregional ist?
Ich glaube, man kann sich diesem Umstand ganz gut nähern, wenn man sich vor Augen führt, welches Publikum oder welchen Resonanzraum der Täter adressiert hat. In dem Video, das er live gestreamt hat, wird das relativ schnell deutlich. Er spricht Englisch. Er stellt sich mit einem Akronym aus der Gamer-Szene vor, Annen. Und er weiß, dass sein tatsächliches oder vielleicht auch nur potenzielles Publikum ein internationales Publikum ist. Das heißt, er adressiert eben nicht eine regionale oder eine deutschlandweite Neonazi-Szene. Das ist gar nicht seine Handlungsebene offenkundig, sondern er adressiert in internationalen Kontext, in dem er sich dann auch verhält, wie wir das bei den Attentaten in Christchurch gesehen haben. Das heißt, es gibt in Kontext auf der Formenebene, dass das Video sich bewegt und er sich in dem Video bewegt, wie in diesen klassischen Gaming-Spielen, in denen es darum geht, sozusagen zu schießen und zu töten. Und dieses Publikum vergibt sozusagen, man nennt das Kill-Score, also ein Scoring-Wert, in dem der natürlich danach sich bemisst, welche Performance der Täter aufführt. Ja? Also, wie bewegt er sich, klappt das mit dem Schießen, wie schießt er, wie viele Menschen tötet er und so weiter. Und im Verlaufe des Videos selbst bezeichnet er sich ja immer als, er sagt, Versager oder Loser. Er hat Schwierigkeiten, sozusagen die Waffen nachzuladen. Er scheitert also kurz gesagt an seinen eigenen Ansprüchen. Und die Reaktion in dem Milieu fällt dementsprechend auch zwiespältig aus. Die einen feiern ihn dafür, die anderen verachten ihn aber auch dafür, dass er sozusagen vor der selbstgestellten Aufgabe versagt. Und es gibt da drin mehrere Ebenen, auf die man nochmal schauen kann. Es gibt die Bilderebene, es gibt die Sprachebene und es gibt auch eine Musikebene. Und ich glaube, man liegt nicht falsch, wenn man nochmal versucht, diese Ebenen alle für sich genommen anzugucken, um zu verstehen, was da passiert. Da passiert nämlich etwas, das vielleicht nicht neu ist, aber doch in der Diskussion gewöhnungsbedürftig, weil der, wie du schon zum Einstieg gesagt hast, der gruppendynamische Zusammenhang ist nicht eine neonazistische Kerngruppe, in der es einen klassischen politischen Sozialisationsverlauf gegeben hat, an deren Ende dann diese Gewalttat steht. Sondern offenkundig ist der Verlauf ein anderer und offenkundig ist der Verlauf der eines Radikalisierungsverlaufes, der sich in einer Online-Community abspielt, der sich im Internet abspielt, der seinen Resonanzraum auch im Internet hat. Es gibt in dem Interview, das der Vater der Bild-Zeitung gegeben hat, einen ganz, ganz wichtigen Satz, den man sich, glaube ich, unterstreichen muss und den man momentlang im Hinterkopf behalten muss. Der Satz lautet, der Junge war ständig online. Was ich damit sagen will, warum der Satz so wichtig ist, ist, dass mir scheint es so zu sein, dass es sich bei dem Täter um jemanden handelt, der große Teile seiner sozialen Vernetzung, seiner Aktivitäten, seines Resonanzebene der Interaktion im Internet gesucht und auch gefunden hat. Und ich glaube, wir müssen anfangen zu verstehen, wie das funktioniert und dass das nicht einen unpolitischen Charakter hat.
Und eingebettet ist das, auch wenn er abgekapselt da in seinem Zimmer vielleicht zu Hause eine Internetwelt als eine andere Realität zu der da draußen gehabt hat, dass er trotzdem in eine gesellschaftliche Situation, in der Dinge sagbar, formulierbar sind, die schon seit einigen Jahren das toppen, was, sagen wir mal, Standard vor 6-7 Jahren gewesen ist, als unsagbar, und heute funktioniert es. Da spielt die AfD eine große Rolle als parlamentarische Kraft und auch in der Zeit, in der sie eher so außerparlamentarisch unterwegs gewesen ist. Aber Pegida und all das, was wir kennen an rechten Bewegungen, der sogenannte besorgte Bürger und dem man zuhören muss. Welche Rolle spielten diese Art von Umgebungsvariable für Rechtsterrorismus?
Ich glaube, diese Frage lässt sich global nicht beantworten, sondern lässt sich nur am Beispiel beantworten. Was ich in den letzten Tagen gemacht habe, ist, ich habe mir nochmal Reden angehört, die bei Pegida in Dresden gehalten worden sind, auch über einen bestimmten Verlaufszeitraum von mehreren Jahren. Wenn man sich die Reden anhört, die Lutz Bachmann dort zuletzt gehalten hat, wo von einem Graben die Rede ist, der durch die Gesellschaft verläuft, und dann beschreibt er sozusagen diejenigen, die am Rand des Grabens stehen, und da beschreibt er die Seite, auf der er steht, also die guten Pegida und so weiter, und dann beschreibt er die andere Seite, und das ist sozusagen, also er erklärt die sozusagen für zu Feinden. Diese Feinderklärungen sind nicht neu. Auch die Intensität dieser Feinderklärungen ist nicht neu. Aber die Reichweite ist eine völlig andere als noch vor 5 Jahren. Wir haben eine Situation, in der viele Inhalte, die früher klar einem Kern einer extrem rechten Szene zugeordnet werden konnten und dort auch begrenzt waren und dort auch eine gewisse gesellschaftliche Ächtung erfahren haben. Die haben eine Reichweite erreicht, einen Resonanzraum erreicht. Die werden in medialen, öffentlichen und teilöffentlichen Arenen verhandelt und ernsthaft diskutiert, wie man das vor Jahren nicht für möglich gehalten hat. Und das hat eine Wirkung. Und um zu verstehen, wie diese Wirkung funktioniert, muss man sich ein Buch vornehmen wie die Tagebücher von Viktor Klemperer. Und zwar nicht, um zu einer Gleichsetzung der damaligen Verhältnisse zwischen 1933 und 1945 zu kommen, sondern um zu verstehen, wie die Entgrenzung von Sprache, die Entgrenzung von moralisch-ethischen Werten, wie dieser Prozess der Erosion verläuft, über welche Begriffe er verläuft, wie Eskalationsverläufe auf der sprachlichen Ebene funktionieren, wie das Wechselspiel zwischen Provokation und Tabubruch funktioniert, wie der Mechanismus der Stigmatisierung gesellschaftlicher Gruppen funktioniert, all das lässt sich dort ja lernen. Ich jedenfalls habe in den letzten Tagen häufig zu diesem Buch gegriffen oder zu diesen beiden Büchern gegriffen, nicht aus platten Vergleichen, sondern sozusagen am Beispiel. Und wenn wir uns ansehen, nochmal zurückgehen in das Jahr 2015, das ist das Jahr, in dem diese Nein zum Heim-Kampagnen beginnen. Das ist das Jahr, in dem plötzlich wir eine Situation haben, in der kernrassistische Mobilisierungsformate, die bis dahin auf eine Neonazi-Szene beschränkt waren, entgrenzt werden, anschlussfähig werden für Leute, die zwar zuvor auch schon eine Zustimmungsbereitschaft zu rassistischen Einstellungen hatten, aber eben sich nicht getraut hätten, die öffentlich so kundzutun, das in eine Handlung umzusetzen. Das sind die Kipppunkte, das sind die gesellschaftlichen Kipppunkte, die man sich angucken muss. Es hat keinen Zweck, sozusagen auf so einer moralischen Ebene die Verrohung der Sprache zu beklagen. Das gibt es seit 6000 Jahren, ja, diese Rede, dass die Sprache immer schlimmer wird, sondern man muss sich die Kontexte angucken. Und ich glaube, daraus können wir unendlich viel lernen, wenn wir uns diese Verläufe nochmal genau ansehen. Also wann fangen Leute an, einen Sprachgebrauch in der Öffentlichkeit zu übernehmen, der bisher auf ein ganz bestimmtes Milieu im Umfeld von NPD und Kameradschaften oder meinethalben auch der neuen Rechten, der sogenannten neuen Rechten begrenzt war. Und das muss man sich anschauen.
Das führt ja oft dazu, dass man in der Analyse da ankommt, dass Leute, die in der Vergangenheit, in den letzten Jahren nach 2015 irgendwo in Deutschland zukünftige Unterkünfte für Asylsuchende angezündet oder angegriffen haben, ja, Hate Speech im Internet vollführen, Kampagnen gegen einzelne Personen in letzter Zeit vornehmlich zum Beispiel weibliche Politikerinnen fahren, dass die allesamt unterstelltermaßen so eine Art Gefühl haben, im Namen des sogenannten Volkes zu agieren, einer imaginierten oder selbstempfundenen Mehrheit, die bloß vielleicht sich nicht so richtig äußern kann und in deren Interesse zu agieren. Kann man den sozusagen die härteste Form dessen, und das ist dann der Terrorismus, so einordnen?
Gute Frage. Also im Namen eines höheren Wertes oder unter Berufung auf eine höhere Instanz, sei es das Volk, die Nation, der Staat, meinethalben auch der liebe Gott, etwas zu begründen oder zu rechtfertigen, das ist für sich genommen, glaube ich, noch kein Indikator, das zu messen. Zum Indikator wird es erst dann, wenn die berufene Instanz sozusagen dazu herhalten muss oder verwendet wird, andere Menschengruppen auszuschließen. Also in der extremen Rechten geht es ja nicht nur darum, und darauf liegt ja sehr oft der Fokus in der öffentlichen Wahrnehmung, zu beschreiben, welche Menschen exkludiert werden, welche gesellschaftlichen Gruppen ausgeschlossen werden. Ich glaube, wir müssen die Perspektive nochmal wechseln und die Inklusionserzählungen der extremen Rechten in den Blick nehmen. Ja? Das sind ja Gemeinschaftserzählungen und sozusagen immer dort, wo in der extremen Rechten die Rede ist von gemeinschaftlichen Ordnungen, von der Rückkehr zu einer identitären Kultur etc., da wird von einer Inklusionserzählung die Rede. Also das heißt, da werden Leute beschrieben, die dazugehören und die durch ihr Dazugehörigsein aufgewertet werden, ja. Also als Staatsbürger, als in einem nationalistisch verstandenen Sinne Deutsche oder in einem völkisch verstandenen Sinne Deutsche. Und das macht was mit Menschen, die da angesprochen werden. Ja, das wertet sie auf, das gibt ihnen Selbstbewusstsein. Das heißt, es geht nicht nur um die Frage, Ausschluss zu beschreiben und Nichtzugehörigkeit zu beschreiben. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig in der extremen Rechten. Aber es geht auch darum, Zugehörigkeiten zu beschreiben und identitäre Zielgruppen sozusagen anzusprechen und was das für Folgen hat in der Wechselwirkungsbeziehung zu der Frage, wer gehört dazu und wer nicht.
Ein ganz anderer Aspekt, also ja, schon ein anderer Aspekt, weil er die Macht betrachtet bei der ganzen Sache, ist, inwiefern jetzt Also vielleicht auch der Einzeltäter, der vermeintliche in Halle, aber auch andere Neonazi-Terroristen, Gruppierungen, ob das jetzt die Sächsischen sind, ob es der NSU war oder Gruppen in Westdeutschland, was auch immer in letzter Zeit so ans Tageslicht gekommen ist oder aber eben auch ans Tageslicht gekommen ist in Hinsicht darauf, was sich sozusagen im Untergrund formiert, also Netzwerke, an denen Militär- und Sicherheitsorganisationen, Angehörige beteiligt sind in Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg, all das, was wir wissen oder herausgefunden haben, bringen einen Aspekt mit sich, der vermuten lässt, dass die Verfolgung durch den Staat dieser Gruppierung oder einzelnen Personen suggeriert, dass es eine Schwierigkeit gibt zu erkennen, was die reelle Gefahr ist, beziehungsweise wie akut vielleicht auch die Gefahr ist und in ihrer Wiederwirkung vielleicht auch den Leuten so eine Art Rückenwind gibt, eine insgeheime Bestätigung für ihre Haltung oder für ihr Vorhaben. Das ist eine Diskussion, die tatsächlich aktuell zum Beispiel in einem Kommentar von Meli Kirjak in der Zeit formuliert worden ist, die nach an diese Überlegung die Frage anschließt, wann nimmt der Staat Rechtsterrorismus endlich ernst?
Ich glaube, bevor wir über den Staat reden, reden wir über die Gesellschaft. Und die Beobachtung in Halle, die ich war ja nicht da, aber die Beobachtung in Halle, die viele Freunde von mir gemacht haben, waren die folgende. Es gab die Aufforderung der Polizei im Paulusviertel, die Wohnung nicht zu verlassen. An diese Aufforderung haben sich laut Beobachtung derer, mit denen ich gesprochen habe, viele Menschen nicht gehalten. Und ich glaube, aus einem ganz interessanten Grund, weil sie in einer bestimmten Art und Weise im Kontext der Ereignisse gewusst haben, sie sind nicht betroffen, sie sind nicht gemeint. Das heißt, die Frage ist so ein bisschen, wenn man dieses Ernstnehmen durchsetzen will, dann muss man fragen, warum und aus welchem Anlass oder was veranlasst Menschen, eine gesellschaftliche Gefahr ernst zu nehmen oder auf sich zu beziehen oder dies eben zu unterlassen? Und nun sprechen die beiden Toten eben dafür, dass es jeden treffen kann, als auch der Kontext der Tat dafür, dass es ein antisemitisches Verbrechen war. Aber um das zu Ende zu führen, ich glaube, Menschen, die sich nicht angesprochen fühlen von einer Gefahr, die werden sich mit dieser Gefahr nicht auseinandersetzen, werden sich dem nicht stellen, werden nicht anfangen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil sie den Eindruck haben, es geht nicht um sie. Ja, also das hört sich vielleicht jetzt so ein bisschen grundstürzend banal an, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt.
Das ist ganz sicher ein wichtiger Punkt, also weil die Empathie dafür stellt sich durch Betroffenheit ja her unter Umständen.
Frage, sondern es ist sozusagen eine Frage der Wahrnehmung in einem politischen Koordinatensystem. Natürlich ist es auch eine Empathiefrage, aber ich sage nochmal, wer wird adressiert? Ja? Und sowohl die Mehrzahl der Betroffenen rechter Gewalt, das wissen wir seit langem, haben eine feine Antenne dafür, dass sie adressiert sind in ihrer ganzen Heterogenität. Ich habe seit Jahren mit vielen Leuten gesprochen, die primär und sekundär Betroffene rechter Gewalt sind, und die wissen sehr genau, dass sie gemeint sind. Und ich glaube, dass es aber auch den Umkehrschluss gibt. Es gibt ganz viele Menschen, die genau wissen, dass sie mit dieser Form der Gewalt nicht gemeint sind. Und das ist auch der Grund, oder das scheint mir einer der Gründe dafür zu sein, warum es so schwer fällt, in der gesellschaftlichen Debatte auf eine andere Ebene zu kommen, weil es kurz gesagt zu viele Menschen in diesem Land gibt, die aus sehr unterschiedlichen Gründen fest davon ausgehen können, dass sie nicht gemeint sind.
Und ist das dann Sozusagen in der weiterführenden Frage, also ich den Einspruch sozusagen nicht nur über Staatsgewalt an der Stelle zu reden, den akzeptiere ich voll und ganz, weil im Zweifel das ja auch die Grundlage ist vielleicht für das Agieren von Politikern vor allen Dingen oder eben auch auf der Ebene der Strafverfolgung. Die Handlungsebene bestimmt die Frage nach dem, wie ernst zu nehmen ist das eigentlich? Denn da habe ich ja angefangen. Ich würde es trotzdem ganz gerne nochmal an dich richten, die Frage zu sagen, welche Rolle der Staat da einnimmt.
Ja, was sind denn die, also mal anders gesagt sozusagen, was sind die Indikatoren des Ernstnehmens? Also wenn der Staat sagt, wir nehmen das ganz ernst, hat das ja die Folge, es gibt 228 neue Beamte im BKA, nochmal einen Millionenaufschlag für den Verfassungsschutz und noch mehr Überwachung. Ja, also das wird ja der Effekt sein. Ich sage nochmal, ich glaube, was es braucht, ist ein gesellschaftliches Ernstnehmen. Der Verweis auf den Staat ist nicht falsch, aber er trägt natürlich nicht sozusagen dazu bei, die Frage der gesellschaftlichen Sensibilität zu lösen. Etwas völlig anderes ist es, die zeichenhafte Politik oder das zeichenhafte Handeln der Politik anzuschauen. Also das spielt natürlich eine wichtige Rolle. Wie verhält sich Politik jenseits der Tage, an denen es völlig zu Recht darum geht, Betroffenheit und Solidarität mit den Betroffenen und mit den Opfern zu demonstrieren. Auch das hat eine gesellschaftliche Rückwirkung. Das heißt, die Forderung nach dem Ernstnehmen durch den Staat oder nach dem Ernstnehmen durch die Politik ist eigentlich eine Forderung an eine Sensibilität in der Gesellschaft. Und wie das funktioniert, das kann man sich ja aus anderen Kontexten politischer Konflikte, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, sehr gut ansehen. Also wie die Betroffenheiten verteilt sind, wie die Solidaritätsbereitschaft verteilt ist, wie die Empathiebereitschaft verteilt ist, auch wer gehört wird und wer nicht gehört wird. Also auch in den betroffenen Gruppen von Menschen, die von rechter Gewalt betroffen sind, gibt es ja so etwas wie eine unsichtbare Hierarchisierung von Menschen, die sehr sprechfähig sind, und das ist auch gut, aber es gibt eben auch betroffene Gruppen, die sind gesellschaftlich gar nicht satisfaktionsfähig, weil sie als nicht sprechfähig gelten. Was ich damit sagen will, ist, der Ruf nach mehr Ernstnehmen hebt die Hierarchien der in der Gesellschaft, die Mechanismen und die Hierarchien in der Gesellschaft von Ausgrenzung oder von sozialem Ausschluss, die es gibt, nicht auf.
Ich mache es trotzdem nochmal konkret, weil die Aspekte, die du benannt hast, die sind alle richtig. Es sind aber in dem Moment, in dem ich meine, immer noch nicht umfassend, weil ich rede von einem Ernstnehmen und Staat, das sind natürlich beides sehr naiv daherkommende Begriffe in diesem Kontext, die sind unkonkret. Ich versuche es mal an Beispielen verständlich zu machen, worauf ich hinaus wollte. Wenn, nachdem der NSU sich quasi selbst auffliegen lassen hat, die Bundeskanzlerin sagt, dass es eine Aufklärung geben wird, wie wir sie noch nicht gesehen haben, und dann passiert, was in den Ausschüssen passiert ist, dass quasi als Ergebnis die Verstärkung des Sicherheitsapparats der Antriebskraft gewesen ist für das Netzwerk, wenn man so möchte, die Realität wird und von der Aufklärung, die versprochen ist, am Ende so viel nicht übrig bleibt. Wenn jemand wie Frau Kram-Karrenbauer das Wort Alarmsignal rausrutscht am Tag einer Tat wie die in Halle, und wir können das so durchdeklinieren an solchen Beispielen, dann meine ich, dass dieses Ernstnehmen, ne, also tatsächlich zu evaluieren.
Ich verstehe, worauf das hinaus will, aber ich glaube, dass dem, nach meiner Wahrnehmung, liegt dem sozusagen eine Einschätzung zugrunde, die ich nicht teile. Mhm. Dem liegt die Einschätzung zugrunde, die Politik müsse sozusagen in ihrer Sphäre nur anweisen, dass das Phänomen ernst genommen werden müsste, und dann wird es auch ernst genommen. Die Erfahrung der letzten, sagen wir mal, Jahre seit 2011, also seit dem Auffliegen des NSU, lehrt ja das Gegenteil. Also die Politik macht natürlich eine Zusage, und dann sehen wir eben, dass es aus sehr unterschiedlichen Gründen im politischen Tagesgeschäft nicht so gut bestellt ist, darum diese Zusage einzulösen. So, und jetzt weiß ich nicht, ob es nicht eine Überforderung sozusagen oder eine Überstrapazierung der Erwartungen an die Bundespolitik oder an die handelnden Akteure in der Bundespolitik ist, zu erwarten, dass die das sozusagen einfach per Anweisung lösen. So funktioniert ja Gesellschaft nicht. Also wir haben eigenstarke Eigeninteressen im Sicherheitsapparat, auf eine bestimmte Art und Weise einen Diskurs über Rechtsextremismus zu führen oder nicht zu führen. Und die besteht unabhängig davon, wie gerade die politische Konjunkturlage bei den Politikern ist, wie man darüber redet. Also die sind sozusagen die handelnden Akteure, die Politik machen. Ja, die geben eben die Akten raus oder sie geben sie eben nicht raus. Und wir haben ja im Kontext der Untersuchungsausschüsse ja erleben müssen, dass sozusagen Politik einhellig sagt, legt die Karten auf den Tisch, und auf der anderen Seite sitzen Leute in den Sicherheitsdiensten, die sagen nein. Und das heißt, ich glaube, man muss sich da, ja, also das muss, diesen Mechanismus muss man sich vor Augen führen. Ja, ist also, wir haben es hier mit einem dialektischen Prozess zu tun. Wir haben es damit zu tun, dass es unterschiedliche Interessen gibt. Es ist keine Frage der Moral oder des moralischen Wollens, sondern es ist einfach eine objektive Tatsache, dass Politiker an einem Tag eine Zusage machen, deren Umsetzung sie moralisch und ethisch vielleicht wünschen, von der aber gar nicht garantiert ist, dass sie sie durchsetzen können. Ich glaube, das gehört zu einem reflektierten Politikverständnis dazu.
Und wir sind dann genau dort.
Also ohne, dass sich das zynisch anhören soll, ja?
Ich habe das auch nicht zynisch verstanden, aber trotzdem klafft natürlich eine enorme Lücke zwischen dem, was wir auch schon oft diskutiert haben, nämlich der Einflussgröße auf genau diese Apparate, die ja schon im Kontext von NSU und ringsrum auch gern mal als tiefer Staat schon quasi bezeichnet worden sind. Wobei ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das ein guter Begriff ist in den deutschen Zusammenhängen, aber ich nur sozusagen in der größtmöglichen Zuspitzung sei der hier mal fallen gelassen sein. Wo die Frage ist, okay, jetzt haben wir die verschiedenen Ebenen, wir haben die Zivilgesellschaft, wir haben die Politik, ich nehme das Banner, ne? Die Politik, und wir haben dazwischen Apparate, die funktionieren. Die hast du jetzt sozusagen auch als Interessengruppen oder als spezifische, interessenorientiert handelnde Einrichtungen beschrieben, auf die Einfluss der Politik so vielleicht gar nicht greifbar ist. Und trotz alledem sind das natürlich massive Akteure in der Gemengelage.
Also ich glaube, die Frage ist so ein bisschen, worauf kann ich Einfluss nehmen und worauf kann ich nicht Einfluss nehmen?
Ja, na klar.
Und es gibt einfach da drin in dem skizzierten Bild viele Elemente, auf die kann ich nicht Einfluss nehmen. Und das heißt, ich würde in der politischen Auseinandersetzung immer auf die Frage des gesellschaftlichen Drucks von unten setzen, Prozesse auch zu verändern, bestimmte Debatten anders zu führen, etc. Meine Handlungsebene ist nicht so stark die Frage, wie, also ich bin kein Politiker, ja, das ist nicht meine Handlungsebene, ist nicht der Bundestag oder ein Landtag oder ein, das ist nicht meine Handlungsebene, deren innere Mechanik, die kann ich natürlich beschreiben, was nicht heißt, dass ich sie verstanden habe. Da geht es ja auch viel einfach um Macht, ja, so. Und wenn man jetzt aber sozusagen ein gesellschaftlicher Akteur ist, der, na sagen wir mal vorsichtig, an Macht erstmal nicht interessiert ist, sondern daran interessiert ist, bestimmte gesellschaftliche Veränderungsprozesse anzustoßen, dann sieht man sich auf eine andere Sphäre verwiesen. So meine ich das.
Wenn wir die gesellschaftlichen Kräfte da mobilisieren wollen und stärken wollen und eben bilden wollen, wo zum Beispiel Miteinander engagiert ist, viele andere zivilgesellschaftliche Organisationen sich dran aufreiben, damit konfrontiert sind, dass das, was man schafft, vielleicht gar nicht so groß ist, wie man gehofft hat und Ähnliches an Geldtöpfen zu hängen, die im Zweifel verschwinden können, eingestellt werden, je nachdem, wie die politische Großwetterlage oder Kleinwetterlage gerade aussieht, zwischen Bund und Kommune abgestuft. Die Einflussgröße auf die Gesellschaft, David, das ist jetzt fies, aber das ist sozusagen im Sinne der Perspektivenfrage eine, die sich stellt. Also insbesondere, wenn wir jetzt auch noch damit zu tun haben, dass Leute sich so wie der Attentäter von Halle abgekapselt von Netzwerken, die man vielleicht noch ausmachen konnte, sozusagen eine eigene Welt baut, in der er dann entscheidet, er geht jetzt los und tötet Menschen. Und zwar welche, die aus seiner Sicht nicht in die Gesellschaft gehören oder aber nicht ins Weltbild passen. Wo ist der Ansatz, den wir heute brauchen, um eine Gesellschaft zu schaffen, von der Max Czollek in seinem Kommentar auf Spiegel Online gesagt hat, die einen antifaschistischen Grundkonsens als Basis ihrer selbst hat?
Ich glaube, das funktioniert nur darüber, dass die Hegemoniekämpfe, die von rechts ja geführt werden, sehr offensiv geführt werden und mit einer hohen Intensität geführt werden, und zwar seit Jahren, dass die verstanden werden und dass sie beantwortet werden. Anders kann ich das nicht ausdrücken. Ich habe nach wie vor den Eindruck, dass die Art und Weise, wie die, ich nenne das jetzt mal die gesellschaftliche Rechte, Hegemoniekämpfe führt, egal auf welchem Handlungsfeld, auf dem Handlungsfeld der Kultur, des Parlamentarismus, der Politik, des Diskurses, im Internet, wo auch immer. Diese Form der Hegemoniekämpfe um die Frage der Charakterisierung einer Gesellschaft, um die Frage der Bestimmung von Begriffen, um die Frage des Umgangs mit gesellschaftlichen Minderheiten etc., ist immer noch nicht verstanden worden. Es ist nicht verstanden worden, dass sich dabei um einen heterogen und divers geführten Angriff von rechts handelt. Und solange das nicht der Fall ist und solange die Kontinuität und der Charakter dieses Hegemoniekampfes nicht verstanden wird, wird dieses Ziel, diesen Konsens herzustellen, nicht funktionieren.